Willkommen zu Winning Talks, dem Podcast für mentale Stärke im Reitsport, im Business und im Leben. Ich bin Constanze Wiesner, Mentalcoach, Business Coach und Springreiterin. Hier erwarten dich inspirierende Gäste, spannende Geschichten aus dem echten Leben und Mentaltools, die dich richtig weiterbringen. Schön, dass du hier bist und viel Freude beim Hören. Heute habe ich eine Dressurtrainerin aus Österreich zu Gast. Sie hat mehrere Pferde bis zur schweren Klasse ausgebildet, ist mehrfach S-platziert, führt eine eigene Reitanlage und konnte mit ihrem damaligen Pferd Boccaccio trotz vieler Zweifel gemeinsam den Weg bis Grand Prix gehen. Geprägt haben sie dabei unter anderem Ausbildungsstationen bei Hans Riegler und Olympiasiegerin Ulla Salzgeber. Diese Frau ist Nicola Wolsdorf. Heute verbindet sie klassisches Dressurwissen mit modernem Online-Training für ambitionierte Reiter, die mit Struktur und vor allem System wirklich besser werden wollen. In dieser Folge sprechen wir unter anderem darüber, warum systematisches Training im Dressursport für sie so wichtig ist und warum gerade ambitionierte Reiter oft lernen müssen, Leistung und Leichtigkeit miteinander zu verbinden. Liebe Nicola, ich freue mich total, dass du heute bei Winning Talks zu Gast bist und heiße dich herzlich willkommen.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und dass ich hier sein darf und bin gespannt auf unser Gespräch.
Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und bevor wir sicherlich über Online-Training und deine Reitschule sprechen, würde ich gerne mal ganz von vorne anfangen. Wie bist du eigentlich selbst zum Reiten gekommen und wie kam dann auch irgendwann der Wunsch dazu, deine eigene Reitschule aufzubauen? Erzähl doch mal.
Ja, mein Onkel von meinem Vater hatte ein Gestüt, hat das leider im Krieg verloren und mein Vater wollte damals, wie ich 4 Jahre alt war, mir mal Pferde zeigen. Und ich weiß nicht, ob ich es noch weiß, aber ich habe diese Bilder immer noch im Kopf, wie er mit mir dorthin gefahren ist und ich das erste Mal Pferde gesehen habe. Und ja, damit ist es um mich geschehen gewesen. Ich habe dann mit Voltigieren angefangen und mit 6 Jahren zum Reiten. Und ich habe damals schon gesagt, das mache ich beruflich und das hat sich seitdem nicht mehr geändert.
Wahnsinn, dass du schon in so jungen Jahren so klar warst, dass du das auch beruflich machen willst. Wie bist du dann weiter vorgegangen? Also hast du dann klassisch eine Ausbildung im Pferdesport gemacht oder wie bist du dann weiter vorgegangen?
Ja, ich habe eben in der Reitschule geritten und habe dann mit 16 habe ich mich eben für ein Praktikum beworben in Deutschland und habe meinen Eltern gesagt, zur Schule, das ist jetzt nicht ganz so meins, das brauchen wir jetzt meiner Meinung nach, wenn man Reitlehrer werden möchte, nicht. Ich gehe jetzt nach Deutschland und möchte meine Ausbildung anfangen und Reitlehrer werden. Und ich habe das auch durchgezogen. Ich muss immer noch sagen, ich danke meinen Eltern, dass sie mich auf diesem Weg unterstützt haben und nicht gesagt haben, nein, du musst in der Schule bleiben. Und im Prinzip hat alles so angefangen und ich habe dann die Ausbildungen gemacht, die du eben brauchst in Österreich, damit du unterrichten darfst. Und habe mich dann einfach mit meinen Pferden immer geschaut, dass ich mich fortbilde, dass ich bei ganz, ganz tollen Trainern reiten darf und Turnier gehen. Das ist das Schönste für mich, am liebsten jedes Wochenende. Und so hat sich das dann alles Stück für Stück entwickelt.
Und du warst ja dann auch bei Ulla Salzgeber. Mich würde total interessieren, inwiefern hat diese Frau dich geprägt? Hat das nochmal eine andere Richtung eingeschlagen, den Wunsch verstärkt oder noch etwas anderes?
Das ist eine gute Frage. Es war eigentlich für mich immer klar, ich wollte immer in den Dressursport. Ich wollte immer erfolgreich Dressur reiten. Aber ich habe eine unfassbare Liebe zum Pferd und mir war so wichtig, diese Kombination, dass Dressurreiten auch mit Freude, Spaß und Leichtigkeit zusammenhängen muss. Wenn für mich Dressurreiten nur noch aus Kampf, Druck und Zwang, dann habe ich gesagt, dann möchte ich das nicht. Und ich hatte damals, ich bin mit Boccaccio, das war mein erstes eigenes Pferd, eben dorthin gegangen und der war wirklich, also von einfach, da war nichts einfach. Vielleicht das Grasen gehen, aber sonst war einfach gar nichts einfach. Und für mich war aber klar, es wird einen Weg geben, aber es hat nichts mit Druck und mit Zwang zu tun.
Weißt du, was ganz lustig ist? Ich war mit 20 im Urlaub auf Mallorca im Hotel Boccaccio und damals so mit jugendlichem Leichtsinn habe ich bei einer Misswahl in diesem Hotel mitgemacht und mit meiner Bekannten zusammen. Und meine Bekannte ist tatsächlich Miss Boccaccio geworden. Das finde ich ganz lustig. Da scherzen wir heute noch drüber, wie wir so was Verrücktes machen konnten.
Ah ja.
Ja.
Sehr lustig.
Und für dich?
Ja, er hat bei mir immer Bocchi geheißen. Nicht Boccaccio, weil er Bocken in allen Variationen konnte.
Ja, spannend. Und Boccaccio scheint ja für dich zum einen dein erstes eigenes Pferd, was du dann auch bis Grand Prix gebracht hast, auch in anderen Facetten ganz besonders zu sein. Was war so das Schwierige an ihm und wer hat eigentlich an ihm gezweifelt? Du, andere Leute, wie war das?
Es hat im Prinzip jeder an ihm gezweifelt, auch ich. Also ich bin sehr oft aufgestiegen und ich bin sehr oft abgestiegen und habe wirklich geweint, weil ich einfach auch Angst vor ihm hatte. Aber trotzdem, ich ein Mensch bin, wo ich sage, ich möchte nicht aufgeben. Ich gebe ein Pferd nicht einfach her, nur weil ich nicht mit ihm klarkomme. Und das war für mich immer der Anreiz. Und ich habe viele Kommentare gehört über bring ihn zum Schlachter. Was willst du mit dem Pferd? Auf dem verlernst du reiten. Dann wirst du nie wieder ein anderes Pferd reiten können. Oder du musst reiten wie ein Olympiasieger, wenn du überhaupt einmal in eine M reinreiten möchtest. Und ich habe mich dann wirklich, ich weiß nicht, wie viele Trainer ich ausprobiert habe, wie viele Sättel ich ausprobiert habe, wie viele Tierärzte ich ausprobiert habe. Er war punktuell gesund, er war einfach gesund. Er war einfach wirklich bocky. Er konnte rückwärts rennen, er konnte dich an der Bande abstreifen, er konnte durchgehen, er konnte steigen. Das Einzige, was er nicht gemacht hat, ist gebuckelt. Das ist das Einzige, was er wirklich nicht gemacht hat. Er hat dir beim Aufsteigen den Kopf ins Gesicht geschlagen, er hat sich umgedreht, dir in die Zehen gebissen. Also wir konnten wirklich eine ganze Palette an Dingen, wo man wirklich gedacht hat, warum muss es dieses Pferd sein? Aber es war mein erstes eigenes Pferd. Es war sicher auch keine gute Kombination. Ich als unerfahrener Reiter mit einem jungen Pferd, er war damals 3 Jahre alt, wie ich ihn bekommen habe, gerade angeritten. Und ja, meine Eltern haben sich damals auf den Trainer verlassen, der gesagt hat, ja, die lernen zusammen, aber im Nachhinein muss ich sagen, ich würde nie und nimmer einem Schüler empfehlen, diese Kombination zu wählen.
Ja, ich meine, das ist ja so eine Philosophiefrage, ne? Erfahrenes Pferd, unerfahrener Reiter und umgekehrt. Oder aber sagt man, unerfahrener Reiter, unerfahrenes Pferd können zusammen groß werden. Das ist am Ende ja eine Philosophiefrage und auch eine Wette irgendwo, ne? Ich kann total verstehen, was du sagen möchtest.
Ja. Vor allem, er war ja beim Kaufen schon schwer. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt ein Junger war, wo man sagt, der ist ganz brav, der ist ganz einfach. Das war ja von Anfang an nicht. Mhm. Aber ich bin trotzdem extrem dankbar, weil er hat mich zu dem gemacht und hat mich zu dieser Philosophie gebracht, die mich bis heute begleitet und die mir einfach so wichtig ist.
Ja, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen. Mich würde noch interessieren, wie lange hat das dann gedauert und was war am Ende dann dein Erfolgsrezept? Und ja, dreijährig habt ihr ihn gekauft. Wann wart ihr dann im ersten Grand Prix? Also viele Fragen. Würde mich sehr interessieren, wie du das hinbekommen hast.
Ich glaube 11, 12. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe eine Trainerin gefunden, also die hat mich am Abreiteplatz beobachtet. Und das war genau so ein verrücktes Tier wie meins. Und ich habe mir gedacht, die werde ich fragen, weil wenn sie das überlebt mit dem, dann überleben wir zusammen auch mein Pferd. Und mit ihr habe ich ihn eben dann gemeinsam bis Grand Prix ausgebildet. Und es war einfach dieses Dressur nicht als dieses verbissene Dressur zu sehen, wie es eben so sein muss, sondern den Weg zu finden, ein Pferd zu reiten, der einfach, wie soll ich das erklären, der einfach, wenn du halt Druck machst, mit Gegendruck reagierst. Und dann musst du ihn halt einfach so ein bisschen mit Schmäh, wie wir in Österreich sagen, nehmen und sagen, komm, dann machen wir es doch einfach ein bisschen anders. Also wir haben zum Beispiel die Einerwechsel gelernt Ich habe immer gesagt, Schweinsgalopp im starken Galopp, außenrum am Riesenspringplatz. Und einfach diese Philosophie dahinter, es muss nicht immer alles so sein, wie es irgendwie gefühlt jeder halt sagt, dass es sein muss. Und das war dann einfach so, also es ist jetzt nicht so, dass er damals dann nicht seine Spompanadeln gemacht hat. Also wir haben, ich bin auf einem Turnier gefühlt 4 Stunden abgeritten und das nur im Schritt. Dann habe ich den Platz gewechselt und dann ist er wieder durchgegangen. Dann habe ich wieder gewartet, bis er aufhört, bis ich wieder Schritt gehen konnte. Und dieses Spiel haben wir halt einfach Stunden gemacht, bis er gemerkt hat, es passiert nichts und es wird einfach nicht, also man nimmt es nicht emotional, man wird nicht nervös und sagt einfach, ja, dann lauf, wenn du laufen möchtest und dann machen wir halt wieder Schritt. Und im Prinzip mit diesem haben wir ihn dann eigentlich sehr gut hinbekommen und vielleicht nicht ganz diesen typischen Weg, wie man ein Pferd ausbildet.
Ich habe ganz viele spannende Sachen gehört. Zum einen, wie du dir durch Abschauen am Abreiteplatz deine Trainerin ausgesucht hast. Wie du die Einerwechsel im Jagdgalopp außenrum gelernt hast oder dein Pferd sie gelernt hat. Und dann 4 Stunden Schritt reiten, bis sozusagen Ruhe einkehrt. Und dann geht's Geduld wahrscheinlich auch am Ende.
Absolut. Also diese Sturheit von mir, das ist auch das, was mir damals die Trainerin gesagt hat. Aufgegeben wird ein Brief, aber kein Pferd. Und man muss halt so lange an sich selber arbeiten, bis man einen Weg gefunden hat, mit einem jeweiligen Pferd klarzukommen. Oder einen Weg zu finden, wie man ihn ausbilden kann und wie man ihm zeigen kann, dass das eigentlich nichts Schlimmes ist und man ihm eigentlich was Gutes tut, wenn man ihn gymnastizierend reitet.
Ja, aufgegeben wird ein Brief, aber kein Pferd. Der ist gut, den muss ich mir merken.
Begleitet mich bis jetzt.
Ja, und du sagtest ja eben, dass die Philosophie, nach der du heute Reitlehre verstehst, im Reitunterricht gibst, hat sich auch daraus entwickelt. Wie würdest du das heute beschreiben? Was ist deine Philosophie oder deine Art, ja, als Reitlehrerin tätig zu sein? Erzähl doch mal davon ein bisschen.
Mir ist einfach, also ich finde, dass die Basis, die Durchlässigkeit, die Losgelassenheit, das muss einfach so funktionieren und so da sein und so gelebt werden. Es geht nicht ums Lektionenreiten, um zu sagen, mein Pferd ist schon ganz schnell von da und da. Weil ich einfach der Meinung bin, wenn ein Pferd losgelassen ist und so rittig ist, dass du es so einfach mit den Hilfen ganz einfach durchkommst, dann kannst du auch ganz einfach eine Galopp-Burette reiten. Weil das Pferd an den Hilfen ist, weil es die Kraft hat, weil es den Ausdruck hat. Und das ist aber nicht, weil ich 70.000 Galopp-Buretten geübt habe, sondern weil ich einfach immer und immer wieder nur die Durchlässigkeit, die Losgelassenheit, die Rittigkeit und den Ausdruck verbessert habe. Und das jeden Tag. Und das ist einfach, und dieses Zusammenspiel, ich habe das auch, das finde ich an euch Springreitern so toll, dieses einfach auch mal von, oder wo ich das auch immer sehr oft sehe, ist bei der Isabel Wert, dieses wirklich lang lassen, sie dahin traben lassen und dann nur mit einer kleinen Parade und einmal Bein zu aufrichten und die Pferde sind so da. Und dieses Zusammenspiel, diese Leichtigkeit, das anfängt, finde ich, für mich Reiten erst an, so richtig, richtig Spaß zu machen.
Ja, und es ist diese Grundlagenarbeit, da zu schauen, dass man die Losgelassenheit und die Feinabstimmung hinbekommt und der Rest baut drauf auf. Das habe ich so verstanden.
Genau.
Wie würdest du das Zusammenspiel in deiner Philosophie beschreiben? Das eine ist ja System, sehr strukturiert vorgehen und das andere ist, dass im Dressursport oder generell im Reitsport sehr viel nach Gefühl geritten wird. Wie ist das bei dir in deiner Philosophie? Systematisches Training versus Gefühl oder ist es eine Kombination? Wie siehst du das?
Naja, das Gefühl ist, dass wir alle Leichtigkeit haben wollen, wir wollen Freude haben, wir wollen, dass unser Pferd Spaß hat und wir wollen mit feinen Hilfen reiten. Das ist unser Gefühl. Dieses Gefühl wollen wir haben. Und Wenn wir uns jetzt aber aufs Pferd setzen und sagen, ich schau mal, ist immer so schwierig, weil wir nie einem Weg folgen, einem Ziel folgen, sondern einfach immer nur sagen, mal schauen. Und dann wird für mich einfach der Punkt, wo ich sage, Ausbildung wird dann aber schwierig, wenn ich jeden Tag sage, ich schau mal. Weil wir haben ja ein Ziel, wir wollen unsere Pferde ausbilden, sei es jetzt auf A-Niveau, auf L-Niveau, auf S-Niveau, auf Grand Prix-Niveau, ganz egal. Und ich brauche einen Plan. Ich habe für jedes Pferd einen Plan und der ändert sich nicht. Ich weiß ja bei jedem Pferd, auch wenn ich es unterrichte, wie ich dieses Pferd dazu kriege, dass es, wenn es zum Beispiel ein triebiger Typ ist, wie ich den vorwärts bekomme oder wie ich den motiviere oder wie ich den durchlässig kriege, wie ich den abreite. Das ändert sich ja nicht jeden Tag. Das ist wie, wir wissen ja auch genau bei uns Menschen oder bei uns selber, was uns gut tut und was uns nicht gut tut. Also ich weiß, ich werde vor keiner Dressurprüfung einen Teller Spaghetti essen. Das wird mir nicht gut tun. Und ich finde, deswegen ist halt Struktur so wichtig. Und das hat nichts mit Langeweile zu tun, sondern ich möchte ja mein Pferd jeden Tag so reiten, dass ich jeden Tag darauf aufbauen kann. Jeden Tag ein Stückchen verbessern kann und es jeden Tag durchlässiger bekomme, mehr Kraft bekomme, mehr Ausdruck bekomme und mehr Leichtigkeit bekomme. Und wenn ich da aber nicht nach einem System arbeite, wo ich weiß, dass ich dahin komme, dann wird es halt immer so, ich sage immer, dann ist immer wie Glückskeks reiten. Mal funktioniert es oder mal funktioniert es halt nicht.
Ja, total nachvollziehbar. Das ist ja wirklich eine gute Sache, das Gefühl mit einem guten Plan oder einem System zu kombinieren. Und du machst ja viel online. Und mal angenommen, du startest eine Zusammenarbeit mit einer neuen Reitschülerin. Wie gehst du dann vor? Macht ihr dann sowas wie einen 3-Monats-Plan, was wann wie erarbeitet wird? Oder wie geht das dann eigentlich?
Also wir fangen mal an wirklich mit einem Gespräch, wo wir einfach wirklich mal schauen, wo sind die Schwierigkeiten? Wie ist dieser ganze Werdegang? Ich finde ja die Geschichten vom Pferd irrsinnig spannend, was sie alles erlebt haben schon, was sie probiert haben, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat. Und auf das hinauf machen wir dann immer Trainingseinheiten, eben online, und schauen uns das Ganze an. Und anhand diesem Anschauen machen wir immer einen Trainingsplan. Und der wird natürlich von Woche zu Woche angepasst, weil sich das Pferd ja immer weiterentwickelt. Und der Schwerpunkt sich von Woche zu Woche einfach ein bisschen verschiebt. Also mit den meisten, es ist immer anfangen, tue ich immer mit 3 Monaten. Und dann arbeiten wir weiter, weil es hört meistens nach den 3 Monaten nicht auf. Aber in diesen 3 Monaten ist mir immer das große Anliegen, dass sie wirklich mal verstehen, dieses Grundprinzip verstehen. Wie kann ich mein Pferd so reiten, dass es losgelassen ist, dass es an den Hilfen ist, dass ich mal schön, einfach mal schön reiten kann und mein Pferd sich positiv entwickeln kann. Und dass der Schüler wirklich versteht, wie er dorthin kommt, was er wann, wie, wo zu machen hat. Es bringt nichts, einen Schüler abhängig davon zu machen, dass ich ihm alle 3 Sekunden ansage, bisschen mehr linkes Bein, bisschen mehr rechtes Bein, bisschen mehr linker Zügel. Diese Abhängigkeit finde ich einfach so unnötig. Der Reiter muss verstehen, was er unter sich spürt und wie er darauf reagiert. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich.
Ja. Ist sehr verständlich. Und mich würde interessieren, die Reitschüler von dir, die sind ja dann wahrscheinlich nicht jeden Tag der Woche im Online-Unterricht, sondern vielleicht 1, 2, 3 Mal die Woche. Macht ihr dann zusammen einen Plan auch für die Tage, wo sie alleine reiten, dass da klar ist, was wie ja zu trainieren ist, woran gearbeitet wird?
Genau, weil das ist mir ganz wichtig, dass sie nicht nur in den Trainingseinheiten Fortschritte machen, sondern dass sie wirklich einen klaren Plan haben, was sie zwischen den Trainingseinheiten üben sollen. Nicht nach dem Motto, wir warten, wir bewegen halt irgendwie und hoffen auf eine Reitstunde, sondern wirklich einen Plan zu haben, was sie zu üben haben. Natürlich können sie mir zwischendurch Videos schicken, Fragen stellen. Einfach, dass jemand da ist, der auch mal sagt, das geht in eine gute Richtung oder probier mal so. Aber Meistens ist es relativ ruhig. Sie haben immer einen sehr guten Plan und es funktioniert auch wirklich toll. Es ist immer schön zu sehen, wenn man sie dann in der nächsten Reiteinheit sieht, was für ein Fortschritt passiert ist. Das finde ich immer. Es lässt so mein Trainerherz lachen und sich freuen.
Ja, und bei mir schlägt das Herz als Mentalcoach höher, wenn ich höre, dass sozusagen die Einheiten zum einen geplant sind und dann aber auch mit einem Fokus versehen sind oder einem Ziel versehen sind. Was wird trainiert und was soll auch erreicht werden? Und dann auch der Austausch, ne, das Besprechen dessen, was war gut, was kann man optimieren? Das finde ich großartig, weil wie du sagst, zum einen, ja, man wartet auf eine Reitstunde, nimmt die Reitstunde und lernt da hoffentlich irgendwie was und den Rest macht man dann irgendwie. Ich übertreibe das jetzt, aber genauso planvoll vorzugehen, das erfordert natürlich Disziplin, keine Frage. Am Ende bin ich auch sehr davon überzeugt, dass das zu viel, viel besseren und schnelleren Ergebnissen führt.
Absolut, absolut. Gut, ich finde sowieso, dass Reitsport mit extrem viel Disziplin zu tun hat. Ich finde, kein Sport auf der Welt bringt einen vom Höhenflug so schnell wieder auf den Boden der Tatsachen wie der liebe Reitsport. Und man muss schon eine ungeheure Motivationskraft haben, Durchhaltevermögen und ja, Ehrgeiz auch irgendwo, aber dieses Durchhaltevermögen, dieses auf ein Ziel hinarbeiten, egal wie viele Up and Downs es gibt, sich immer wieder zu motivieren und vor allem auch das Positive zu sehen. Und wenn das Positive ist, das hat mal ein Trainer zu mir gesagt, und das fand ich so toll, wenn das Positive ist, das Pferd ist 10 Minuten Schritt gegangen und war bei mir, wenn es sonst nicht bei mir ist, sich mit diesen Dingen zufrieden zu geben und nicht den eigenen Ehrgeiz, aber ich möchte eigentlich es reiten, gewinnen zu lassen. Und dann wirklich glücklich zu sein, dem Pferd zu zeigen, hey, das hast du heute wirklich toll gemacht und mit dem zufrieden zu sein. Das ist wirklich, also das ist so die härteste Challenge, finde ich.
Absolut. Also ich habe auch so viele Menschen, die mir sagen, ja, heute an der Reitstunde, an meiner Reiteinheit, da kann ich nichts Positives sehen. Na, es gibt hunderte positive Dinge, die kleinen Dinge am Ende. Wie du es gerade beschrieben hast, bin ich voll auf deiner Linie. Und du machst das Ganze ja überwiegend oder ausschließlich online. Wie ist das denn eigentlich so, dieses Eingehen individuell auf die Schüler? Ist das für dich ein Unterschied, ob das jetzt dann online ist oder persönlich? Ich kann mir vorstellen, online ist man ja nicht ganz so nah dran. Wie schaffst du es online trotzdem, sehr individuell auf deine Schüler eingehen zu können?
Ich muss sagen, am Anfang war es wirklich ein bisschen ungewohnt, dass ich habe mir dann immer den Laptop in meiner Halle aufgebaut, dass ich zumindest das Reitfeeling hatte.
Das ist richtig cool, Nicola, wie du mit deinem Laptop in der Halle stehst. Gibt es da Fotos von dir? Hätte ich gerne.
Ja, es gibt sogar Fotos davon. Ich glaube, die ganzen Leute, die draußen vorbeispazieren, die denken immer, jetzt ist sie schon völlig irre. Aber mittlerweile ist es für mich überhaupt kein Unterschied mehr. Und ich habe so engen Kontakt zu den Leuten. Es ist eigentlich, ich sage immer, dieses Pivo-Gerät oder was auch immer sie für ein Gerät haben, da stehe ich eigentlich. Und es funktioniert so toll. Ich muss echt sagen, es ist so ein unfassbarer Game-Changer, weil du halt einfach bei dem Trainer reiten kannst, der einfach für dich und für dein Pferd passt. Ich bin ja eigentlich durch Corona bin ich auf das gekommen, weil mein Trainer plötzlich, ja, ich konnte halt nicht mehr trainieren fahren und er konnte nicht mehr zu mir kommen. Und mein Trainer war damals in Deutschland, ist dann wieder nach Amerika gegangen. Und wir haben ganz oldschool mit WhatsApp Handy einer Schülerin in die Hand gedrückt und gesagt, du musst mich jetzt eine Stunde lang filmen. Und so ist das eigentlich entstanden. Und ich trainiere seitdem nur noch so. Und irgendwann ist dann so ein bisschen Ratter, hat ein bisschen gedauert. Aber eigentlich könnte ich so vielleicht auch einigen Menschen helfen und meine Philosophie so ein bisschen weiterbringen und vielen Pferden und viele Reiter unterstützen, dass sie ihren Weg finden. Und so ist das eigentlich entstanden. Und nochmal zur Frage zurück. Nein, es ist, finde ich, überhaupt kein Unterschied mehr. Und ich sage auch oft, also wir haben auch schon Sättel angeschaut oder Gebisse angeschaut. Und dann sage ich einfach, komm, stell dich da mal näher hin und steig mal ab und zeig mir das. Und es ist eigentlich wie, wenn du dort wärst, nur dass du halt keinen Körperkontakt hast. Aber den hast du ja bereit, Unterricht prinzipiell sowieso nicht.
Das stimmt, es sei denn, man setzt sich als Reitlehrer auch mal auf das Pferd, um das zu erspüren. Hältst du das für ein Defizit beim Online-Unterricht oder ist das eigentlich gar nicht nötig?
Das kann, also es gibt schon, es ist natürlich einfacher, wenn immer wieder jemand Korrektur reitet. Aber ich muss trotzdem sagen, dass ich so positiv überrascht bin. Weil im Endeffekt ist es ja so, dass der Reitschüler mit seinem Pferd klarkommen möchte. Und es hat auch oft ein bisschen einen negativen Beigeschmack, dieses, ja, beim Trainer geht's und dann sitze ich wieder oben und es geht nicht. Und das Problem habe ich gar nicht. Also natürlich könnte man fragen, ob ich hinkomme, aber geht sich im Moment zeitlich gar nicht aus. Aber es ist auch oft nicht wirklich zwingend notwendig. Und ich finde, es ist eigentlich viel schöner, dann als weiter zu sagen, ich habe das geschafft und ich habe das erreicht.
Ja, das stärkt natürlich das Selbstbewusstsein und auch die Selbstwirksamkeit. Da gebe ich dir total recht. Und ich meine, seit Corona ist es in so vielen Bereichen online. Und ich finde das toll, dass diese Online-Welt, dass du die auch sozusagen fürs Reitunterricht geben entdeckt hast. Das finde ich ganz, ganz toll. Beim Springen wird es manchmal ein bisschen kniffliger. Da braucht man noch einen, der einem die Sprünge höher baut. Aber auch das geht, mache ich auch mit meinem Trainer stellenweise.
Ja. Ich glaube, dass das auch einfach die Zukunft ist, weil so muss man sich immer einen Trainer aussuchen, der vor Ort war oder halt zufällig in der Gegend ist. Und dadurch bist du halt einfach begrenzt. Es ist einfach so. Und es gibt auch viele Reiter, das habe ich auch zum Beispiel, einige, die einfach ihr Pferd zu Hause haben und gar keine große Reitanlage in der Nähe haben oder immer irgendwo hinfahren müssten. Und so macht es das halt auch super flexibel im Alltag umzusetzen.
Ja, richtig cool, richtig cool. Du hast ja einige Schüler, Nicola. Und wenn man so Reiter begleitet, dann erkennt man wahrscheinlich auch bestimmte Muster. Und mich würde total interessieren, was ist etwas, was bei deinen Schülern immer wieder so zum Hängenbleiben führt, wo viele Reiter sich selbst im Weg stehen und dann an einer Sache hängen bleiben und nicht weiterkommen? Gibt es da Muster, wo du sagst, das kommt des Öfteren?
Es ist eigentlich eh das, was ich vorher schon gesagt habe, oft dieser Selbstzweifel und dieser Ehrgeiz, der einem dann oft im Weg steht. Das ist schon so, was ich, also wie gesagt, ohne Ehrgeiz würde man diesen Reitsport nicht machen. Das ist mal, also für mich ist es irgendwo Fakt und es ist auch gut so, weil sonst, ja, Reitsport, sonst würde man ausreiten gehen und die Natur und das Pferd genießen, aber nicht im Sport reiten wollen. Dieses Bild, was man im Kopf hat, wenn man das nicht erreicht hat, obwohl man ganz was anderes erreicht hat, was viel besser ist. Und das finde ich immer total spannend, weil das Selbstbild ist oft ein komplett anderes, wie es halt, ja, wie es dann in der Realität halt wirklich ist. Und das ist oft, wo ich dann viel gut zusprechen muss, dass einfach auch die Motivation da bleibt. Finde ich total spannend. Ich habe das zum Beispiel bei mir überhaupt nicht. Also ich kann mich bis auf letzten Winter eigentlich immer sehr gut motivieren. Und
ja, und ich meine, das geht ja in beide Richtungen, wie du sagst, so Selbstbild und Fremdbild. Manche, die überschätzen sich und manche unterschätzen sich auch massiv, ne?
Ja, und auch diese Fortschritte sehen. Ich sage das so oft, es sind diese kleinen Dinge, die so viel bringen. Und wenn das ist mal, zum Beispiel heute bei der Reitstunde, ja, der ist dann zum ersten Mal nach dem Galopp in den Trab, wo der so richtig schön am Hinterbein war und frei in der Schulter und so richtig schön durch den Körper geschwungen ist. Und das waren vielleicht 20 Meter. Aber das war so ein Erfolg, also für mich als Trainer. Und man denkt, das ist so toll, diese 20 Meter. Das nächste Mal wären es 30 Meter und das nächste Mal sind es 40 Meter. Und das ist aber das, was dann im Endeffekt die Qualität ausmacht und das ist im Endeffekt das, was gutes Reiten ausmacht. Und nicht, ob der jetzt in die Galoppbürette gegangen ist oder nicht. Weil wenn die Qualität in der Galoppbürette nicht gut ist, bringt dir halt die Galoppbürette nichts. Und das muss manchmal noch so ein bisschen mehr, man sagt, cool. Hey, 20 Meter, gut gebraucht.
Ja, ich meine, das ist ja dieses Gefühl von, ich muss höher, schneller, weiter, ne? Und wenn man immer in diesem höher, schneller, weiter Modus ist, dann sieht man nicht so die, wie du das gerade beschrieben hast, die kleinen Fortschritte. Und auch, das war ja ein großer Fortschritt sogar, was du gerade beschrieben hast. Und dann sieht man gar nicht, was man schon alles erreicht hat. Oder wie würdest du das beziffern?
Eben, und dann ist so eine Art Frust dahinter. Und das ist dann eigentlich, das schadet man, weil eigentlich war es total positiv. Ich meine, es war jetzt heute zum Glück nicht bei der Stunde, aber ich sehe es halt einfach immer wieder, dieses sich die Ziele vielleicht zu groß stecken und eigentlich hat man total viel erreicht, nur man sieht es noch nicht so.
Ja, und da ist echt gut, wenn man den Blick da einfach mal hinlenkt. Freut mich, dass du da auch so viel Wert drauf legst. Ja, und du selber, Nicola, wir hatten es vorhin. Du hast ja deine eigene Reitschule aufgebaut, dann das ganze Online-Konzept jetzt dazu gebracht seit einiger Zeit. Im Grunde ein Leben, wovon viele träumen. Ist dir das eigentlich so bewusst, dass du den Traum von vielen anderen lebst?
Ja, ich sage auch immer sehr scherzhaft, dass, ja, es haben alle gesagt, kauf dir einen Reitstall. Ich habe auch Momente, wo ich draußen ein Schild gerne hinhängen würde, verschenke Reitstall mit Pferden.
Diese Folge ist powered by Horse Unity. Als Pferdebesitzer kennen wir das alle. Rund ums Pferd gibt es viele Fragen und oft genauso viele unterschiedliche Meinungen. Hier setzt Horse Unity an. Horse Unity ist ein Netzwerk aus qualifizierten Experten verschiedenster Fachrichtungen. Vom Tierarzt über Osteopathen und Trainer bis hin zu Sattlern und vielen weiteren Spezialisten. Was mir besonders gefällt, hier steht nicht Konkurrenzdenken im Vordergrund, sondern Zusammenarbeit. Denn die besten Lösungen entstehen oft dann, wenn Experten ihr Wissen teilen und gemeinsam auf das Pferd schauen. Auf der Plattform kannst du gezielt nach Experten suchen, Profile ansehen und passende Ansprechpartner für die unterschiedlichsten Themen rund um dein Pferd finden. Und genau das ist die Idee hinter Horse Unity. Menschen mit Fachwissen zu vernetzen, damit Pferde von der bestmöglichen Betreuung profitieren. Schaut doch gerne mal vorbei auf horse-unity.de.
Nein, ich liebe mein Leben hier absolut, aber es ist also so dieser typische Ponyhof-Idylle. Ich glaube, das weiß jeder Reiter, der mal mehr als ein Pferd hatte, dass es das halt dann nur in den Filmen gibt und nicht in der Realität. Und mein Tag, ja, ich habe sogar ein Reel dazu gemacht. Ich fange um 4.40 Uhr an mit Füttern und Pferde rausstellen, dann die Kinder in die Schule. Und so geht mein ganzer Tag weiter zwischen Reiten, Misten, Unterricht, Kinder und bis am Abend. Und das 7 Tage die Woche. Aber ich könnte es mir trotzdem nicht anders vorstellen. Wenn man dann hinten auf der Koppel sitzt bei den Fohlen, oder sie sind mittlerweile 2-jährig und 1-jährig, und man weiß, dass man die auf die Welt gebracht hat, dass man dabei war und das erste Mal dann irgendwann oben sitzen kann, das ist schon echt Hammer. Also ich freue mich so unfassbar, sie jeden Tag zu begleiten und diese Fortschritte zu sehen. Das ist einfach, das ist wirklich ein Traum. Und das macht dann auch alles wett, dass man am Sonntag um 7 Uhr am Acker steht und den Mist wegschaufelt.
Ja, absolut, absolut. Wie viel schläfst du dann, wenn du um 4.40 Uhr schon deinen Tag beginnen lässt?
Ja, ich muss gestehen, ich gehe dafür manchmal auch um 8 oder 9 schlafen. Wenn ich meinen Kleinen schlafen lege und er die 700. Geschichte braucht, weil ich habe zwischendurch auch noch ein Kinderbuch geschrieben und das muss ich ihm immer vorlesen und dann schlafe ich oft schon vor ihm ein, weil ich dann einfach schon echt müde bin.
Oh, ein Kinderbuch, das ist ja spannend. Wie heißt das und worum geht's?
Im Prinzip Tutschi. Abenteuer in der neuen Welt. Und ich muss nochmal nachschauen, wie es wirklich heißt. Ich habe das schon so oft gelesen, dass ich es eigentlich schon in- und auswendig kann. Es ist eigentlich mein Alltag in Pferdeform auf ganz lustig. Also wir Reiter finden es halt total lustig, weil sie, jetzt muss ich kurz rauserzählen, ich weiß zwar nicht, ob ich das darf vom Verlag, aber ich plaudere mal ein bisschen. ganz dramatisch und sie erschrecken sich dauernd und müssen nach Hause galoppieren, bis sie dann im Endeffekt draufkommen, dass es eigentlich nur ein Traktor war und kein Wolf oder sonst irgendwas hinter der Hecke war. Einfach so typische, für Kinder einfach so typische Situationen, die wir alltäglich erleben mit unseren lieben Pferden.
Ja, das klingt spannend. Dann muss ich das Buch auch unbedingt nochmal lesen.
Muss ich dir mal schicken.
Ja. Du hast es vorhin schon gesagt, dass du jemand bist, die sich durchaus immer motiviert hält. Und ich meine, es ist ja auch leichter, wenn man sozusagen seinen Traum lebt. Und übrigens, ich sage immer, bei so einem Traumleben oder generell, es ist immer das Gesamtpaket, was zählt am Ende. Ne? Und wenn man seinen Traum lebt, natürlich sind da auch Dinge dabei, die anstrengend sein dürfen. Und wo man manchmal, wie du gesagt hast, das Schild draußen hinhängt, hier geschlossen, verkaufe, was auch immer.
Kündige. Dreimal die Woche.
Ja. Ja. Und du sagst, du bist jemand, die wirklich motiviert ist und weitermacht. Was ist es, was diese Motivation in dir hervorruft und wie schaffst du es da auch wirklich immer am Ball zu bleiben und ja, diese Motivation aufrecht zu erhalten?
Das klingt jetzt total doof, aber es ist wirklich das Reiten. Dieses Gefühl, am Pferd zu sitzen, das ist einfach, wenn sie dann wirklich gut gehen. Es macht so unfassbar viel Spaß und Freude. Und das ist eigentlich das Einzige, dieses, weiß ich nicht, Endorphine, keine Ahnung, was alles ausgeschüttet wird. Aber ich sage immer, es ist besser als fliegen. Und das ist einfach, ja, das ist so, man sagt, okay, man weiß wieder, wofür man das alles tut. Total lächerlich, ich finde immer, das ist eine absolute Reiterkrankheit, diese 3 Minuten, wo dein Pferd rennt, genial. Aber das ist einfach das, was so unfassbar schön ist. Und eben diese Arbeit mit den Pferden, diesen Fortschritt sehen. Und das ist einfach, aber auch dieses Wissen, dass der Fortschritt nur kommt, wenn du stetig dranbleibst. Das ist einfach, was ich, du kannst nicht nur einmal in der Woche am Pferd sitzen und glauben, es macht einen Fortschritt. Das ist einfach nicht so. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, ob du ein abwechslungsreiches Training hast und mal ins Gelände gehst. Aber also ich bin zumindest so, ich plane jeden Tag so, dass ein Fortschritt entsteht. Hat ein bisschen was mit Monk zu tun, aber es ist einfach, du kannst dein Pferd nur so trainieren und du kannst dich nur weiterbringen und das Pferd nur weiterbringen und immer wieder dran zu bleiben. Natürlich die Pausen zu haben. Aber trotzdem den Fokus zu halten, auch wenn du manchmal keine Lust hast zum Reiten, wenn du dann oben sitzt und merkst, was schon wieder alles passiert ist und wie toll es geht. Und das ist dann einfach.
Ja, das ist wieder, das ist das Schöne. Das ist auch wieder das Thema Disziplin. Und ich finde, weiß nicht, wie du das siehst, wenn man sich für den Reitsport entscheidet, dann entscheidet man sich, wie du das vorhin gesagt hast, für diese Ups and Downs. Und man hat ganz viele Endorphine, man hat aber auch wieder zu Tode betrübt. Und wenn man sich für ein anderes Leben entscheidet, mit anderen Sportarten oder mit anderen Hobbys, dann ist die Linie eher etwas flacher. Man hat nicht diese riesen tollen Emotionen, aber vielleicht auch nicht so diese tiefen Downs. Also am Ende, wenn man richtig tolle Emotionen erleben will, dann ist man im Reitsport richtig. So sehe ich das immer. Ich weiß nicht, ob du dem so zustimmst oder wie du das, aber das kommt mir so in den Kopf, während ich dir lausche.
Absolut, absolut. Wobei ich sagen muss, die Downs sind eigentlich eher gar nicht so reiterlich oft gesehen, sondern eher, wenn da eine Verletzung dazukommt oder solche Sachen. Ich reite zum Beispiel mein eigenes Pferd, reite ich jetzt seit einem halben Jahr gebisslos, weil er sich verletzt hat auf der Zunge, weil er mir ausgekommen ist und sich mit dem Gebiss die Zunge aufgeschnitten hat. Ja, sehe ich halt meine Turniere ein bisschen in die Entfernung rutschen. Aber es hat mir irrsinnig viel gebracht, gebisslos zu reiten. Also ihm hat super viel gebracht. Ich werde nie wieder davon wegkommen. Aber das sind ja eigentlich die Downs, diese Verletzungen, diese oder selber so wie du jetzt mit deinem Gipsfuß, wo man halt einfach mal gebremst wird, ohne dass man es gerne hätte. Ich hatte ja ganz viele Bandscheibenvorfälle in den letzten 3 Jahren und habe mich mit Schmerzmitteln immer aufs Pferd hinaufgequält, habe gebetet, dass er keinen falschen Tritt macht, weil ich glaube, dann wäre es vorbei gewesen. Aber ich finde, die wirklichen Downs, und das finde ich so wichtig, deswegen mag ich deine Arbeit so gerne, ist, du musst halt diese mentale Stärke haben und dich an den kleinen Dingen freuen. Und dann hast du nie dieses Gefühl, heute war es so richtig mies. Weil wenn ich einen Plan habe und weiß, wie ich mein Pferd losgelassen bekomme, weiß ich, okay, ich bin heute ein Stückchen hingekommen und morgen passt es dann wieder. Und ich finde, das macht dann irrsinnig, es gibt einen so einfach eine Sicherheit, dass du weißt, okay, vielleicht war es heute nicht zu 100%, aber mal zu 40%, morgen ist 70%, übermorgen ist wieder 100%. Und dann macht es die Downs gar nicht so extrem, außer wie gesagt Verletzungen und Co.
Ja, und ich meine, wenn man die Downs ummünzt in Lernmöglichkeiten, dann sind auch die Situationen wieder ganz anders. Und natürlich darf man auch mal frustriert sein, darum geht das nicht. Jedoch schnell wieder, ne, denn wie du sagst, den positiven Blick und auch vielleicht diese Was-lerne-ich-draus-Mentalität aufzusetzen.
Absolut, dieses halb volles Glas, halb leeres Glas. Aber das ist schon so und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig im Reitsport, dass wir diese Einstellung haben. Auch dem Pferd gegenüber, finde ich.
Absolut, absolut. Ja, wir waren ja eben schon bei, du lebst den Traum, den viele andere haben. Und wenn du jetzt selber nochmal weiter träumst nach vorne und irgendetwas, was dir noch so vorschwebt für dein weiteres Leben, was wäre das, wenn du nach vorne blickst, so ein weiterer Traum?
Also ich freue mich jetzt mal irrsinnig, meine jungen Pferde dann im Herbst langsam anzufangen und sie nächstes Jahr anzureiten. Wobei ich nicht mehr anreite. Also ich hoffe, ich finde jemanden, der das gut macht. Aber wirklich den Traum, wieder meine Pferde zu reiten, ein bisschen mehr Zeit für sie zu haben und auch wieder noch wieder fokussierter aufs Turnier fahren zu können, weil durch meine ganzen Bandscheibenvorfälle und kleines Kind musste ich doch ein bisschen pausieren. Und das ist schon, das geht mir schon sehr. Und das freut mich wieder, wenn ich da wieder voll Energie und Zeit habe, dorthin zu fahren. Das wäre so der Plan. Und wie gesagt,
Ja. Haben
wir schon einmal gesprochen, meine drei Grand Prix-Pferde.
Ja, deine drei Grand Prix-Pferde. Wie alt sind die drei jetzt?
2 und 1.
2 und 1, ja. Ja, sehr cool. Dann kannst du den Boccaccio-Weg noch einmal gehen.
Ja, ich hoffe, also das muss ich schon ehrlich gestehen, auch den ich jetzt reite, meinen eigenen, der ist bei mir angeritten worden und da merkst du einfach schon extremen Unterschied. Das ist einfach das Ausbilden, da musst du nicht tricksen, da musst du nicht hüfteln, da musst du nicht einen Weg finden, sondern einfach machen. Und es ist schon um vieles einfacher, als wenn du so Korrekturpferde hast, wo du halt wirklich schauen musst, okay, mit was für einem Schmäh, was für einen Trick kann man vielleicht überzeugen, dass das doch gar nicht so, vielleicht doch ein bisschen Spaß macht.
Sehr cool. Also die drei Grand Prix-Pferde in the making.
Genau.
Großartig. Ja, der letzte Teil in meinem Podcast, Nicola, der hat immer 4 Fragen. Und die erste Frage ist immer, welchen Mentaltipp möchtest du denn unseren Hörern mitgeben?
Dieses Positivdenken und wirklich dieses sich an den kleinen Dingen erfreuen und wenn sie noch so klein sind, da wirklich eine Freude dran finden, weil das erleichtert das Reiterleben extrem und es macht dadurch auch viel, viel mehr Freude. Und das Pferd merkt das auch. Also ich finde das eben so wichtig, dass das Pferd merkt, wenn es so ein kleiner Fortschritt war, dass es ganz toll war und dass es das ganz super gemacht hat. Weil auch dann ist der Punkt, dass das Pferd gerne mitarbeitet, weil es einfach mega stolz ist. Und das sieht man den Pferden dann auch an.
Ja, das finde ich auch, dass man das merkt. Also ich finde, Pferde können unfassbar stolz sein.
Es ist dann so cool, wenn sie so ein bisschen arrogant werden. Ich finde das total schön. Und so richtig dann dastehen in der Siegerehrung nach dem Motto, hier schaut's mal, wie toll ich bin. Und das ist einfach, das ist so wichtig, finde ich, in der Ausbildung, dass du den Pferden diese Möglichkeit gibst, ihren Charakter zu entfalten. Und das finde ich ganz, ganz schön.
Absolut, absolut. Nicola, kleine Zeitreise. Du bist irgendwann 80, 90, keine Ahnung, und schaust auf dein Traumleben sozusagen zurück. Auf was schaust du zurück und was möchtest du gerne erreicht, geschaffen haben, bewegt haben?
Ja, also ich würde gerne auf der Terrasse sitzen, meine Pferde beobachten. Meine Kinder wollen, also mein Großer möchte unbedingt eine Landwirtschaft haben und ich hoffe mal, dass er das dann hier vielleicht übernimmt und dann eine Landwirtschaft, keine Ahnung, aber irgendwie sowas in die Richtung draus macht. Aber was mir einfach so wirklich wichtig ist, dieses vielen Leuten geholfen zu haben, mit ihren Pferden einen Weg zu finden, auch wenn es manchmal nicht so einfach ist, dass sie auch diese Freude haben, die ich, denke ich, beim Reiten habe.
Das ist schön. Da haben sie auch wirklich jetzt weltweit die Möglichkeit, sich mit dir in Verbindung zu setzen. Deutschsprachig und englischsprachig eigentlich? Oder wer darf sich bei dir melden?
Wenn es geht, deutschsprachig, englischsprachig kann ich sehr gut. Also mein Trainer spricht ja Englisch. Aber ich unterrichte ganz schrecklich auf Englisch. Das wüsste ich, wenn ein bisschen üben.
Okay. Ich glaube, bald ist KI so weit, dass wenn du sozusagen Deutsch sprichst, das vielleicht sogar irgendwo, keine Ahnung, Kroatisch ankommt.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
Bitte ergänze, was ich früher glaubte und heute weiß.
Dass alles möglich ist, wenn man stur genug ist, einen Weg zu folgen. Oder ein Ziel zu verfolgen, besser gesagt.
Das ist spannend, dass du das mit stur betitelst. Das hast du vorhin schon mal gesagt.
Ja, weil ich finde, es hat was mit einer gewissen Sturheit zu tun. Weil wenn du die Meinungen von außen hörst, wenn du die Ratschläge hörst, wenn du deine inneren Zweifel hörst, da muss einfach eine gewisse Sturheit sein, zu sagen, nein, ich kann das und ich schaffe das und ich finde einen Weg.
Ja, cool. Die letzte Frage geht an mich, Nicola. Was darf ich dir denn beantworten?
Ich mag deine Mentaltipps total gerne. Ich weiß, ich liebe das, mit dir zusammenzuarbeiten auch, weil du einfach wirklich viel bewegst, was ich einfach finde, was so wichtig ist für den Reiter. Aber wie würdest du einem Reiter jetzt sagen, wenn er eben ein bisschen frustriert ist, weil er nicht die kleinen Erfolge sieht, so wie ich die sehe? Wie würdest du ihm das zeigen, erklären, fühlen lassen, wie toll das eigentlich ist?
Also es kommt natürlich ganz auf den Menschen an, was bei dieser Person hilft. Was immer gut ist, wenn ich nicht sage, mach das doch so und so und so weiter, mit klugen Tipps um die Ecke komme, da geht meistens der Laden noch weiter zu. So etwas zu sagen wie, andere Reiter zum Beispiel würden in einer Session sehen, dass sie 5 Minuten Ruhigschritt gegangen sind. Oder die würden sich freuen, dass sie heute die Natur genießen konnten. Oder die würden sich freuen, dass sie einfach durchgezogen haben, sich heute aufs Pferd gesetzt haben. Ich würde also Beispiele von anderen, ob ausgedacht oder nicht, völlig egal, sozusagen als Spiegel oder als Möglichkeiten vorhalten, damit derjenige sich seine eigenen Highlights raussuchen kann. Das empfinde ich oder halte ich für eine sehr, sehr wichtige Vorgehensweise. Nicht zu sagen, das und das und das könntest du doch, sondern andere sehen das so und so. Und meistens kommt dann, ach, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, dass man das als Highlight sehen könnte. Ja, stimmt. Und dann kommt oft, ach, und das war doch heute auch noch. Und das ist dann immer großartig, wenn plötzlich sich so die Sichtweise durchs Spiegelvorhalten auf eine charmante Art dann zu solchen Ergebnissen führt. Das finde ich immer ganz, ganz toll.
Ja, das ist ein guter Tipp. Ich habe dann immer versucht zu reden und zu sagen, schau mal, wie toll das eigentlich war. Aber Spiegel ist da sicher eine sehr gute Variante.
Absolut, absolut. Denn wenn Leute selber auf etwas kommen, hat das viel mehr Gehalt, als wenn man etwas vorgibt oder Ideen bringt oder einen Ratschlag gibt, der ja auch so ein bisschen so einen Schlag mit dabei hat.
Ja.
Ja.
Das stimmt.
Liebe Nicola, die Zeit ist vergangen wie im Fluge. Wir haben vorhin schon gesprochen, das Jahr ist schon vergangen wie im Fluge.
Ja.
Auch der Podcast heute Abend. Es hat total viel Spaß gemacht, von dir noch so viel zu erfahren. Und danke, dass du uns einen Blick hinter deine Stirn erlaubt hast, uns von deinem Konzept erzählt hast. Und wer immer Lust hat, sich bei dir zu melden für Online-Training, darf das natürlich tun, gehe ich von aus.
Immer gerne. Ich freue mich auf ganz viele neue Gesichter, neue Pferde, neue Wege. Und neue Aufgaben fallen.
Das hört sich sehr gut an. Dann darf ich mich herzlich bei dir bedanken, dass du zu Gast warst und würde sagen, bis ganz bald.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat wieder mal sehr Spaß gemacht.
Mir hat es viel Freude gemacht.
Mir auch.
Bis ganz bald dann. Tschüss.
Bye. Tschüss.